So. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich habe heute die Predigt, aber ich denke, ihr könnt es euch schon denken, das wird heute keine Adventspredigt oder Weihnachtspredigt oder... ich glaube, ihr wisst, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten letztes Mal das Kapitel 21 im dritten Buch Mose gemacht und da hatte ich schon angekündigt, dass es diesmal das Kapitel 22 ist. Ja, ich wollte eine ganz, ganz kleine kurze Wiederholung machen, einmal kurz zusammenfassen, was so die drei Punkte der letzten Predigt waren. Ja. Ganz am Anfang hatten wir festgestellt, dass diese beiden Kapitel, die Kapitel 21 und 22, sich irgendwie unterscheiden zu den restlichen Kapiteln. Nämlich der große Unterschied ist, dass Gott sich hier von seinem, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber von seinem Volk abwendet und einfach nur mal ganz gewiss auf eine Gruppe von Priestern schaut und hier eine Nachricht an sie hat. Ja, die Priester waren die geistlichen Leiter des Volkes. Sie haben das Volk vor Gott vertreten, sie haben sie gelehrt und sie haben ihnen das Gesetz ausgelegt. Und somit hatten sie ein besonderes Privileg und auch eine besondere Verantwortung. Das Kapitel 21 hat die Eigenschaften beschrieben, die ein Priester bzw. ein geistlicher Leiter mitbringen sollte. Ein Priester sollte nach den Eigenschaften streben, die wir auch in 1. Korinther Kapitel 13 lesen können. Es sind nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Sein Glaube sollte sich durch einen reinen Lebenswandel ohne Kontakt zu heidnischen Bräuchen zeigen. Seine Ehe sollte eine bedingungslose Liebe widerspiegeln und seine Hoffnung sollte weit über den Tod hinausgehen. Heute schauen wir uns das Kapitel 22 an. In diesem Kapitel geht es nicht um den Diener, sondern um den Dienst. Aber zu Beginn erst einmal wieder ein Blick in das Neue Testament. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, aber mir ist es wichtig, dass, wenn wir über das Gesetz reden, dass wir auch wirklich verstehen, welche Bedeutung es für uns heute hat und warum wir es haben. Viele wissen es, manche vielleicht auch nicht, anderen ist es nicht bewusst, aber wir sind frei vom Gesetz. Und dazu möchte ich einmal eine etwas längere Stelle im Römerbrief lesen. Ganz so lang ist sie auch nicht. Römer Kapitel 7, die Verse 6 bis 13. Jetzt sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm meinen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Ja, was fällt als erstes auf? Genau das, was ich schon gesagt habe. Wir sind frei vom Gesetz. Und ja, was auch irgendwie immer durchschimmert in dieser Textstelle ist, dass uns das Gesetz den Tod gebracht hat. Scheinbar zumindest. Wir lesen zum Beispiel in Vers 8, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Was meint er damit? Ich glaube, ihr kennt das Beispiel, also ist es nicht von mir, ich habe es auch mal gehört. Man läuft durch einen Park durch, an einer Grünfläche vorbei, und auf der Fläche steht ein Schild, Grünfläche nicht betreten. Ohne dieses Schild wären die meisten nicht mal auf die Idee gekommen, jetzt über diese Wiese zu laufen. Ja? Und das ist genau das, was Paulus meint. Meine sündige Natur nahm durch dieses Gebot, dass ich nicht über diese Fläche laufen soll, den Anlass, doch über diese Fläche zu laufen. Man könnte ja jetzt meinen, dass das Gebot das Problem ist. Und Paulus greift diesen Gedanken tatsächlich auch ein paar Verse weiter auf. In Vers 13 stellt er diese rhetorische Frage: Hat nun das Gute, also das Gesetz, mir den Tod gebracht? Die Antwort: Das sei ferne. Die Sünde in mir hat, damit sie als solche offenbar wird, durch das Gesetz meinen Tod bewirkt. Das Gesetz ist gut, das betont Paulus zum Beispiel in Vers 12, aber die Sünde, die mit oder ohne Gesetz in mir ist, wird nur dadurch sichtbar, dass sie durch das Gesetz gereizt wird. Sie ist da, sie wird nur durch das Gesetz sichtbar. Sie kommt zum Vorschein. Zurück zu dem Schild auf der Rasenfläche. Das Problem ist nicht das Schild auf der Rasenfläche, sondern das rebellische Verhalten in meinem Herzen, das mit oder ohne Schild da ist und nur durch dieses Schild geweckt wurde. Also die Sünde ist und die Sünde in uns ist das Problem, nicht das Gebot. Denn es hat wohl seinen Grund, dass niemand über diese Rasenfläche laufen soll. Das ist ja nicht böse gemeint. Das hat ja jemand mit einer guten Absicht dahingestellt. Und auch wenn scheinbar die einfachste Lösung ist, das Schild einfach wegzutun, damit mein rebellisches, sündiges Verhalten nicht sichtbar wird, hat Gott dieses Problem doch deutlich eleganter gelöst. Er hat nicht das Schild entfernt, also das Gesetz, sondern die Sünde, mein rebellisches Verhalten. Wie hat er das gemacht? Indem Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Wenn wir das glauben und für uns annehmen, dann sind wir nicht sofort sündlos und perfekt. Aber von diesem Zeitpunkt an fängt Gott an, uns zu verändern. Er nimmt unser rebellisches, sündiges Verhalten und tauscht es aus und verändert uns Stück für Stück. Und was jetzt im Hinblick auf das Gesetz passiert, ist eigentlich das Faszinierende. Wenn wir wieder das Beispiel mit der Rasenfläche nehmen, ich laufe durch den Park, sehe dieses Schild, was zu Recht dort steht, und werde nicht dazu gereizt, jetzt über diese Rasenfläche zu laufen, sondern werde mir eher darüber Gedanken machen, warum das da wohl steht. Das bedeutet es, wenn in der Bibel steht, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Unsere sündige Natur ist gestorben, beziehungsweise stirbt Tag für Tag mehr durch Gottes Wirken. Und wir sollten uns mehr und mehr fragen, warum das, was dort steht, da steht. Es ist Gottes guter Wille und er möchte uns lehren, wie wir ihm ein wohlgefälliges Leben leben können. Ja. Dann haben wir das abgehakt, dann kommen wir nämlich jetzt ins dritte Buch Mose. Ja, ihr könnt es aufschlagen, dritte Buch Mose, könnt euch ein Lesezeichen reinlegen, da werden wir immer wieder zurückkommen. Ja. Genau. Dritte Mose, Kapitel 22. Ja, den ersten Vers, den wir in diesem Abschnitt lesen können, lautet: Und der Herr redete zu Mose und sprach. Nun, das ist erst einmal ein unscheinbarer Vers und es ist auch bei weitem nicht das erste Mal, dass dieser Ausruf hier vorkommt. Genau genommen steht dieser Vers vor so ziemlich jedem Sinnabschnitt im dritten Buch Mose. Es fängt mit dem allerersten Vers im Buch an und zieht sich durch das ganze Buch durch. Was ist also so besonders in diesem Fall? Eigentlich gar nichts. Die Bedeutung ist nicht anders als in den anderen Kapiteln auch. Aber im Kontext dieses Abschnittes ist es vielleicht doch interessant, sich das mal genauer anzusehen. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Die erste Frage, die man sich hier stellen könnte, wäre: Warum spricht Gott nicht direkt zu der Zielgruppe? Also in diesem Fall zu Aaron und seinen Söhnen. Warum spricht er zu Mose? Gott redet zu Mose und ausschließlich zu Mose. Mose nimmt hier die Funktion eines Mittlers zwischen Gott und seinem Volk ein. Gott gibt ihm das Wort, das er ihnen weitergeben soll. Etwas Ähnliches können wir in den Evangelien lesen. Zum Beispiel im Markus lesen wir über Jesus. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Markus Kapitel 1, Vers 35 steht das. Jesus redete mit seinem Vater, noch früh am Morgen, sodass niemand ihn stören kann. Hier steht nicht, was die beiden besprochen haben, aber in Johannes 4, Vers 24 lesen wir zum Beispiel: Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Johannes 4, Vers 34. Er tat den Willen seines Vaters. Und ich denke, dass er den Willen seines Vaters jeden Morgen aufs Neue von ihm erfahren hat. Gott redete zu Jesus und Gott redete zu Mose. Mose dient als Abbild, sozusagen als Vorläufer auf Jesus. Lass uns mal Hebräer Kapitel 3 aufschlagen. Einmal die Verse 1 bis 6, die lese ich einmal. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriestern, Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier wird ein Vergleich aufgebaut. Beide, also Mose und Jesus, werden als Baumeister eines Hauses dargestellt. Und ein Haus im biblischen Sinne ist weit mehr als ein Dach mit vier Wänden. Es greift vielmehr die Dinge auf, die dahinter stehen, wie zum Beispiel die Familie und die Nachkommen, der Besitz und das Eigentum. Beide, sowohl Mose als auch Jesus, bauen ein Haus. Mose baut bzw. lehrt Israel und Jesus baut und lehrt Israel und die Gemeinde. Aber wir lesen in Vers 4, dass alles von Gott gebaut wurde, vom Vater. Mose hat Israel nicht aus seiner eigenen Kraft gebaut, sondern aus der Fülle Gottes. Auch Jesus hat in seiner Zeit auf dieser Erde aus der Fülle Gottes die Grundlage der Gemeinde gebaut. Und so haben auch wir die Aufgabe, der Gemeinde zu dienen und sie zu bauen. Wer aber in diesem Haus bauen möchte, der braucht einen offenen Zugang zu Gott. Er muss aus seiner Fülle schöpfen können, ihn sehen, ihn hören, ihn kennen und aus und für ihn leben und mit ihm in Gemeinschaft leben. In Vers 5 lesen wir, dass Moses Bau oder sein Haus als Zeugnis oder Abbild auf die Gemeinde dient. Und wenn hier im Gesetz steht, dass Gott zu Mose redet, dann bedeutet es nichts anderes, als dass Mose aus der Fülle Gottes schöpfte und einen offenen Zugang zu ihm hatte. Er konnte ihn hören und er hat mit ihm in Gemeinschaft gelebt. Er erhielt alles, was er brauchte, um dieses Haus, um diesen Vorläufer zu bauen. Jetzt ist nur die Frage, hören auch wir Gott zu uns reden? Schöpfen wir wirklich aus seiner Fülle, um am Bau des Herrn zu arbeiten und zu dienen? Mose pflegte eine Beziehung zu Gott. Wir lesen, dass er mit Gott redete, wie einer mit seinem Freund redete. 2. Mose 33, Vers 7 steht, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Wenn wir eine Gemeinde Gottes bauen und ihr dienen wollen, dann müssen wir an unserer Beziehung zu Gott arbeiten und sie pflegen. Und das ist das A und O. Ich lese einmal den nächsten Abschnitt. Ich lese ab Vers 2 bis einschließlich 9. Rede zu Aaron und seinen Söhnen, dass sie sich enthalten sollen gegenüber den heiligen Gaben der Kinder Israels, die sie mir heiligen, und meinen heiligen Namen nicht entweihen, ich bin der Herr. So sage ihnen nun, wer von euren Nachkommen, der von eurem Samen ist, sich dem Heiligen naht, dass die Kinder Israels dem Herrn geheiligt haben, während er eine Unreinheit an sich hat, eine solche Seele soll ausgerottet werden von meinem Angesicht hinweg. Ich bin der Herr. Ist irgendjemand vom Samen Aarons aussätzig oder mit einem Ausfluss behaftet, so soll er von dem Heiligen nicht essen, bis er rein wird. Und wer irgendeinen durch einen Toten Verunreinigten anrührt, oder einen Mann, der einen Samenerguss hat, oder wer irgendein Gewürm anrührt, durch das er unrein wird, oder einen Menschen, an dem er sich verunreinigen kann, wegen irgendetwas, was unrein macht. Wer so etwas anrührt, der ist unrein bis zum Abend. Und er soll nicht von dem Heiligen essen, es sei denn, er badet zuvor sein Leib im Wasser. Und wenn die Sonne untergegangen ist, so ist er rein, und danach mag er von dem Heiligen essen, denn es ist sein Brot. Kein Aas noch Zerrissenes soll er essen, damit er davon nicht unrein wird. Ich bin der Herr. Und sie sollen meine Anordnung halten, damit sie nicht Sünde auf sich laden und daran sterben, wenn sie es entheiligen. Denn ich bin der Herr, der sie heiligt. Ja, Ja, dieser Abschnitt ist eigentlich eine Art Miniaturversion der Reinheitsgebote. In Vers 2 geht es darum, dass sie seinen Namen nicht entweihen. Und in den Versen 3 bis 9 geht es darum, dass sie sich selbst nicht entweihen sollen. Eine der größten Aufgaben der Priester war es, die Opfer des Volkes darzubringen. Gott erlaubte es ihnen aber, dass sie den Teil, den sie zum Leben brauchten, von den Opfern nehmen durften oder abheben durften. Es gehörte Gott, aber sie durften sich nehmen, was sie zum Leben brauchten. Wenn hier aber in Vers 2 steht, dass sie sich enthalten sollen gegenüber den heiligen Gaben der Israeliten, dann ruft er sie zu einem achtsamen, sorgsamen und nicht verschwenderischen oder missbräuchlichen Umgang damit auf. Im 1. Buch Samuel können wir lesen, wie sich Elis Söhne schwer an den Opfergaben vergriffen haben und auch Eli selbst schien in Saus und Braus zu leben. Denn wir lesen über ihn, dass er wohl recht übergewichtig war. In 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 13 bis 16 lesen wir: Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Durch dieses Verhalten verunreinigten sie den Namen Gottes und zogen ihn durch den Schmutz. Sie vergriffen sich an dem Eigentum Gottes. Und? Was passiert? Gott kündigt sein Gericht an, durch Samuel. Und die beiden Söhne Elis sterben im Kampf. Denn wir lesen weiter in 1. Samuel 4, Vers 17 und 18. Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen, und das Volk hat eine große Niederlage erlitten, und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Seine beiden Söhne und er selbst sterben durch das angekündigte Gericht Gottes. Sie vergriffen sich an Gottes Eigentum und brachten Gott durch dieses Verhalten in Verruf. Ist dir bewusst, dass alles, was du hast, dir von Gott gegeben ist? Jetzt magst du vielleicht sagen: Halt, Moment mal. Mag ja sein, dass er mich segnet und so, aber ich gehe 5 Tage die Woche arbeiten und verdiene mir alles selbst. Sicher? Ist es nicht Gott, der dich zur Arbeit befähigt hat? Ist es nicht Gott, der dir deinen Arbeitsplatz gegeben hat? Ist es nicht Gott, der dir die nötige Gesundheit gibt? Alles und was es auch sei, was du besitzt, was du hast, hast du, weil Gott es dir gegeben hat. Er versorgt uns und wir dürfen uns davon nehmen, was wir zum Leben brauchen. Wir dürfen es genießen und wir dürfen uns daran erfreuen. Aber er erwartet einen achtsamen, sorgsamen und nicht verschwenderischen und missbräuchlichen Umgang damit. Aber mal ehrlich, so wirklich das Problem, dass wir zu viel haben, haben wir nicht, oder? Und dazu sagt die Bibel tatsächlich auch was Interessantes in Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir müssen Sorgfalt und Genügsamkeit lernen. Erst wenn wir gelernt haben, Gottes Gaben nicht in unseren Lüsten zu vergeuden, also wenn es kein Genießen und kein Erfreuen mehr an Gottes Gaben ist, erst wenn wir das gelernt haben, dann wird er uns im Übermaß segnen. Lernen wir das nicht, dann entweihen wir den Namen Gottes. Anders gesagt, ziehen wir ihn durch den Schmutz. Aber können wir seinen Namen wirklich entweihen? Das können wir, sehr wohl. Aber er gibt uns das warnende Beispiel von Eli und seinen Söhnen, dass er das nicht auf sich sitzen lassen wird. Wir ziehen seinen Namen durch den Schmutz, wenn unser Verhalten nicht dem entspricht, was uns eigentlich ausmachen sollte. So verlästern wir Gott bei unserem Nächsten. Am Ende von Vers 2 steht dann noch ein kleiner Satz. Ich bin der Herr. Das ist ein Satz, den finden wir auch sehr oft in diesem Buch. Der taucht quasi fast nach jedem Gesetz auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie verstanden, was das soll, was Gott damit sagen will. Dann ist mir mal eine Kleinigkeit aufgefallen. Wie ist das Wort Herr bei euch an dieser Stelle geschrieben? groß. Hm? Alles groß. Ist ja eigentlich nicht richtig geschrieben, oder? Das ist ein Platzhalter. Ein Israelit hatte sich nicht mal gewagt, den Namen Gottes auszusprechen. Und wenn er das Gesetz gelesen hat und der Name Gottes, Jahwe, dort stand, hat er den Namen gegen das Wort Herr oder hebräisch auch Adonai ausgetauscht. Immer wenn in der Bibel das Wort Herr groß, komplett groß geschrieben wird, dann steht dort im Urtext eigentlich der Name Gottes, Jahwe. Und steht dort einfach nur Herr, also klein geschrieben, richtig geschrieben, dann wurde Gott einfach als Herr, also als Herrscher angesprochen und dann steht dort im Urtext Adonai. Und jetzt, was bedeutet der Gottesname denn? Wisst ihr das? Ich bin. Ja, wir wissen auch sicherlich, wo das steht. Zweite Buch Mose, wo Gott sich Mose höchstpersönlich vorstellt. Das können wir in 2. Mose Kapitel 3 lesen. Da ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch und dort die Verse 13 und 14. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Das ist jetzt aus Schlachter vorgelesen. Ich lese jetzt noch einmal aus der Luther vor, den Vers 14. Da steht nämlich, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, wer ich sein werde. Was denn jetzt? Gegenwart oder Zukunft? Welche Zeitform ist jetzt korrekt gewählt? Beide. Und tatsächlich fehlt auch noch eine. Man kann es auch noch anders ausdrücken. Ich war, wer ich schon immer war. Man kann sie sogar durchkreuzen. Ja? Ich war, wer ich sein werde. Ich bin, wer ich war. Ich bin, wer ich sein werde. Ja? Man kann das komplett untereinander auswechseln. Ja? Das hebräische Wort, das hier verwendet wird und sich in etwa beim Aussprechen wie Jahwe anhört, bezieht alle Zeitformen mit ein. Die Gegenwart, die Zukunft und auch die Vergangenheit. Der Gottesname Jahwe bedeutet, dass er sich niemals verändern wird. Er wird immer der gleiche sein. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gehen wir mal zurück ins 3. Buch Mose und schauen mal, was das jetzt hier im Kontext zu bedeuten hat. Gott stellt ein Gesetz auf, wie zum Beispiel das in Vers 2, und setzt quasi als Siegel der ewigen Gültigkeit diesen Satz darunter. Ich bin Jahwe. Und wenn jemand daherkommt, Moment, er gibt Mose das Gesetz und sagt ihm dann, ich habe dir heute dieses Gesetz gegeben. Bedenke, dass ich immer der gleiche sein werde und mich ewiglich nicht verändern werde, genauso wenig wie dieses Gesetz jemals an Gültigkeit verlieren wird. Es ist ein Siegel der ewigen Gültigkeit. Und wenn jemand daherkommt und sagt, das mosaische Gesetz hat für mich keine Relevanz mehr oder keine Bedeutung mehr, dann lehrt Gott ihn an dieser Stelle etwas anderes. Und ich muss sagen, dass das schöne Worte sind. In einer Zeit, wo nichts mehr auch nur ein bisschen Bestand hat, dürfen wir wissen, dass Gottes Wort sich niemals verändern wird. Ja, weiter fordert Gott uns aber auch auf, dass wir unseren Dienst nicht unrein tun sollen. Wir sollen den Namen Gottes nicht entweihen, verunreinigen, aber wir sollen uns selber auch nicht verunreinigen, damit wir den Dienst nicht unrein tun. Wir lesen in Vers 3, so sage ihnen nun, wer von euren Nachkommen, der von eurem Namen ist, sich dem Heiligen naht, dass die Kinder Israels dem Herrn geheiligt haben, während er eine Unreinheit an sich hat, eine solche Seele soll ausgerottet werden von meinem Angesicht hinweg. Ich bin der Herr. Das ist wieder dieses Siegel seiner Gültigkeit. Die Unreinheit war nicht das Problem, sondern der Dienst im unreinen Zustand. Und Gott ist das ein ernstes Thema, denn die Strafe darauf war der Tod. In den folgenden Versen finden wir eine kleine Aufzählung davon, wie sich der Priester verunreinigen konnte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Unreinheit nicht bedeutet, dass zum Beispiel, wenn hier von Tieren gesprochen wird, dass diese Tiere in sich unrein waren. Nein, sondern er gibt uns hier ein Bild darauf, was Sünde ist. Jedes unreine Tier ist ein geistliches Bild auf die Sünde und die Bibel erklärt es tatsächlich auch oft. Kleines Beispiel. Das Kamel war ein unreines Tier. Warum? Die Bibel sagt es. Es gibt eine Textstelle. Ja. Aber so richtigen Grund ist das nicht, oder? Es gibt wirklich einen Vers. Schlag mal Jesaja Kapitel 2, Vers 23 auf. Jesaja 2, Vers 23. Ich lese es mal vor. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht verunreinigt und bin den Baalen nicht nachgelaufen? Schau doch deinen Weg im Tal an. Erkenne, was du getan hast, du leichtfüßige Kamelin, die kreuz und quer läuft. Ich habe es mal gegoogelt und es stimmt wirklich. Kamele sind unglaublich störrische Tiere. Die Israeliten hatten täglichen Umgang mit solchen Tieren. Sie haben das Verhalten gesehen. Und wenn Gott sagt, dass das Kamel unrein ist, dann will er sagen, verhalte dich nicht wie ein stures Kamel. Wenn wir uns so verhalten, dann disqualifizieren wir uns für den Dienst am Werk Gottes. Gott kann uns vielleicht trotzdem gebrauchen, siehe Jona, ja, das wäre hier dem Begriff ein stures Kamel, aber das wird uns keine Freude machen. Und so hat jeder dieser Unreinheiten ihre eigene geistliche Bedeutung, die uns etwas lehren soll. Für den Israeliten war es quasi unmöglich, nie mit etwas Unreinem in Berührung zu kommen. Das muss man hier auch sagen. An irgendeinem Punkt hat er sich unweigerlich verunreinigt. Und so werden auch wir im Laufe des Tages uns versündigen oder mit sündigen Gedanken zu tun bekommen. Und Gott weiß das. Und es gibt da eine schöne Begebenheit in Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, Verse 3 bis 10 möchte ich einmal vorlesen. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingang, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Also was hat das mit dem Waschen der Füße auf sich zu tun? Die Israeliten gemacht. Ich glaube, das tun sie tatsächlich auch immer noch und das wird in diesen Wüstenregionen auch gerne gemacht. Denn die sind damals und auch heute noch oft mit Sandalen rumgelaufen und wenn du durch diesen Staub läufst der Wüste und durch den ganzen Sand hat sich auch in die Städte getragen, dann sind deine Füße einfach dreckig geworden. Und so sollte man eigentlich nicht ins Haus gehen und deswegen stand da dann oft eine Schüssel mit Wasser und dann konntest du dort deine Füße waschen. Wir laufen durch unseren Alltag durch und werden unweigerlich beschmutzt und unrein. Ja? Der Dreck, der haftet sich so an uns an. Und Jesus sagt Petrus ganz klar, dass wenn er ihn nicht wäscht, er keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Daraufhin wird Petrus ein bisschen übermütig und möchte gleich ganz gebadet werden, aber das ist auch nicht nötig. Wir sind gerettet, wir sind freigesprochen, aber über den Tag bekommen wir unreine Gedanken und wenn wir die nicht vor Gott ablegen und uns von ihm reinigen lassen, Tag für Tag, dann können wir auch keine Gemeinschaft mit ihm haben und unseren Dienst nicht ausführen. Ja, und auch die Priester konnten wieder rein werden. Das lesen wir in Vers 6 und 7. Wer so etwas anrührt, der ist unrein bis zum Abend und soll nicht von dem Heiligen essen, es sei denn, er badet zuvor seinen Leib im Wasser. Und wenn die Sonne untergegangen ist, so ist er rein und danach mag er von dem Heiligen essen, denn es ist sein Brot. Der Schmutz muss runter. Lass dich von Gott reinigen, bevor du deinen Dienst antrittst. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. Mal die Verse 10 bis 16. Kein Fremdling darf von dem Heiligen essen, weder der Gast noch der Tagelöhner eines Priesters dürfen Heiliges essen. Wenn aber der Priester eine Seele um Geld erkauft, so darf dieser davon essen. Und seine Sklaven, die in seinem Haus geboren sind, dürfen auch von seinem Brot essen. Wenn aber die Tochter des Priesters die Frau eines fremden Mannes wird, soll sie nicht von dem Hebopfer des Heiligen essen. Wird aber die Tochter des Priesters eine Witwe oder eine Verstoßene und hat keine Kinder und kommt wieder in das Haus ihres Vaters, wie in ihrer Jugend, so soll sie vom Brot ihres Vaters essen. Aber kein Fremdling soll davon essen. Und wenn jemand aus Versehens von dem Geheiligten isst, der soll den fünften Teil dazufügen und es dem Priester mit dem Geheiligten erstatten. Und sie sollen die heiligen Gaben der Kinder Israels nicht entheiligen, die diese dem Herrn als Hebopfer darbringen, dass sie nicht mit einer Sünde des Frevels beladen, wenn sie ihr Geheiligtes essen, denn ich, der Herr, heilige sie. Wir haben eben in Vers 1 schon gelesen, dass der Priester sich von den für Gott geweihten Opfer seinen Teil zum Leben nehmen durfte. Gott versorgt die, welche in seinem Dienst stehen. Und da gibt es eine schöne Parallelstelle in 1. Korinther 9, Vers 13 und 14. Da steht, da sagt Paulus zu den Korinthern, und das passt auch ganz gut zu dem, was wir in der Bibelstunde gerade durchnehmen, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Er versorgt uns, und zwar so, dass wir unseren Dienst tun können, wie er das möchte. Ich denke, es geht hier aber bei weitem nicht nur um unser leibliches Wohl. Gott kümmert sich auch um unser geistliches Wohl. Damit wir zugerüstet unseren Dienst tun können. Das hatten wir letzte Woche in der Predigt. Der Priester sollte nicht nur das von dem Opfer, von diesen Opfergaben nehmen, was er selbst zum Leben brauchte, sondern auch das, was seine Familie, was sein Haus zum Leben braucht. Gott hat ihn nicht nur so versorgt, dass er selbst genug zum Leben hat, nein, er hatte auch genug gegeben, damit er auch andere versorgen kann. Und hier gibt Gott eine ganze Litanei an Regeln, wer im Kreise des Priesters von dem Heiligen essen durfte. Kurz gesagt, Fremde, Gäste oder Tagelöhner dürften es nicht essen, die eigene Familie und die, welche zum Haushalt dazugehörten, durften. Ich denke, dass es hier um eine Art Verantwortungsbereich geht. Paulus nennt das im Korintherbrief auch ganz gerne Wirkungskreis. Und das ist eine Nachricht, das muss ich hier sagen, die geht vorwiegend an die Männer. Aber auch die Frauen können hier sicherlich was mitnehmen. Und für die Frauen gibt es auch noch eine gesonderte Nachricht hier in diesem Text. Gott stattet dich aus mit Gaben, seien es leiblicher oder geistlicher Natur, um für die Menschen in deinem Wirkungskreis, in deinem Verantwortungsbereich zu sorgen und ihnen in Zurüstung zu dienen. Das kann ganz praktisch deine Familie sein, aber Gott stellt auch andere Menschen in deinen Verantwortungsbereich. Nun ist Sklaverei heutzutage zumindest in unseren Breitengraden im klassischen Sinne nichts mehr, womit wir konfrontiert sind. Aber was war ein Sklave hier in dieser Situation? Es war ein Mensch, der zwar nicht wirklich zur Familie gehörte, aber keine Möglichkeit hatte, sich selbst zu versorgen. Er war abhängig von dem Priester und er sollte ihn mitversorgen. Und so stellt auch Gott in deinen Verantwortungsbereich Menschen, die nicht für sich selbst sorgen können. Da sind aber auch Menschen, die fallen aus unserem Verantwortungsbereich ganz klar heraus. Die Bibel sagt hier in Vers 10, weder Fremde noch Gast noch Tagelöhner dürfen davon essen. Fremde, das sind wirklich, wie es hier steht, einfach Leute, die nicht zum Volk dazugehörten, die Sitten nicht kannten, die von anderen Ländern irgendwie gerade in Israel wohnen. Dann gibt es hier das Wort Gast, das ist eigentlich besser übersetzt, wenn man Beisasse sagt. Der gehört auch nicht zum Volk. Aber der hat so einen Zwischenstatus zwischen Gast und Fremden. Er hat viele Rechte gehabt, die Israeliten auch genossen haben, aber halt eben nicht alles. Und dann gab es noch den Tagelöhner. Der tat seine Arbeit eben für Lohn. Aber was haben sie gemeinsam, diese drei Leute? Zwei Fremde und ein Tagelöhner, der eben für sein Geld arbeitet. Sie alle können es nicht schätzen, was ihnen gegeben wird. Ja, sie durften von diesem heiligen Opfer Fleisch durften sie essen. Und sie alle konnten es aufgrund ihrer, entweder dem, was sie tun oder wo sie herkamen, nicht schätzen, was ihnen gegeben wird. Und jetzt müssen wir allerdings echt vorsichtig sein, weil wir betreten jetzt hier ganz dünnes Eis. Es heißt nicht, nur weil jemand es nicht schätzen kann, dass wir dann nicht mehr mit ihm teilen sollen oder ihm helfen sollen, nur weil er deine Arbeit nicht schätzen kann. Nein, das bedeutet es nicht. Es gibt dabei eine ganz interessante Stelle in Matthäus 7, Vers 6. Die möchte ich einmal vorlesen. Das ist nur ein kleiner, kurzer Vers. Sagt Jesus in der Bergpredigt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Was will uns Jesus jetzt damit sagen? Bezeichnet Jesus hier Menschen als Schweine und Hunde? Ich glaube nicht. Vielmehr zieht er hier einen Vergleich auf. Es gibt Menschen, die sind in einem Zustand der Unempfindlichkeit für das Wort Gottes und sein Wert ist ihm völlig verborgen. Er kann es nicht schätzen und hat auch keinen Sinn dafür, wie das Schwein für die Perle und der Hund für die Kostbarkeit. Wir kennen alle solche Menschen. Da kann man sich den Mund fusselig reden, da ist einfach kein Verständnis. Und wir müssen verstehen, dass wir für diese Menschen nichts tun können, wenn Gott sie nicht vorbereitet hat. Nein, mit dieser Presslufthammer-Methode können wir eher noch Schaden anrichten. Wir sollten wissen, dass jeder, der danach fragt, bei uns Antworten finden kann. Und jeder, der nicht danach fragt, der soll seine Freiheit haben. Diese Menschen stehen nicht in unserem Verantwortungsbereich, bis Gott sie vorbereitet und sie in unseren Bereich hineinstellt. Wir sollten unsere Kraft und Energie eher darauf richten, uns um die Menschen in unserem Wirkungskreis zu kümmern und sie zuzurüsten, um ihnen so zu dienen. Und ja, um die Brücke zurück zu 3. Mose zu schlagen, der Fremde, der Beisatz und der Tagelöhner waren nicht sein Verantwortungsbereich. Er sollte den Menschen in seinem Wirkungskreis, in seinem Haus, in seinem Verantwortungsbereich dienen und sie versorgen. Ja. Nun sagte ich, dass die Stelle auch noch eine Nachricht an die Frauen richtet. Genau genommen an die Unverheirateten. Das sind vielleicht nicht ganz so viele hier, aber das ist auch nicht schlimm. Richtet eure Augen mal auf Vers 12. Hier steht, hier wird die Tochter des Priesters angesprochen in diesem Vers. Heiratete sie einen Fremden, also niemanden aus dem priesterlichen Geschlecht, so blieb ihr dieses Vorrecht verwehrt. Es sei denn, sie heiratete jemanden, der aus dem priesterlichen Geschlecht kam, sodass sie als Ehefrau wieder dieses Vorrecht genießen durfte. Und ich glaube, hier steckt eine Warnung drin. Hier steckt eine Warnung drin, sich keinen ungläubigen Ehepartner aus der Welt ans Bein zu binden. Denn dieser wird dich nicht geistlich versorgen können. Er wird nicht von Gott zugerüstet, sodass er dich versorgen könnte. Und so bleibt dir dieses Vorrecht der geistlichen Zurüstung durch deinen Ehemann verwehrt. Ob ein christlicher Ehemann das auch tatsächlich tut, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Hier müssen wir Männer uns vielleicht mal wieder ganz kräftig an die Nase packen. Es ist unsere Aufgabe, unsere Frauen geistlich zu führen und sie zuzurüsten. Unser Dienst soll in Zurüstung geschehen, sodass einer dem anderen erbaut und sich um ihn sorgt. Ja, den letzten Abschnitt möchte ich unter die Unterschrift setzen. Unser Dienst soll wohlgefällig sein. Und ich werde bei weitem nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber ich denke, Vers 17 bis 21 sind doch recht aufschlussreich und sollten hier in diesem Fall auch genügen. Ich lese sie einmal vor. Weiter redete der Herr zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und sprich zu ihnen, jeder, der vom Haus Israel oder von dem Fremdling in Israel sein Opfer darbringt, sei es, dass sie es nach ihren Gelübden oder ganz freiwillig dem Herrn zum Brandopfer darbringen. Der opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses, männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Und wenn jemand dem Herrn ein Friedensopfer bringen will, er sei zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe von Rindern oder Schafen, so soll es makellos sein, damit es wohlgefällig ist. Es soll keinerlei Gebrechen haben. Ja, im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird dann eigentlich nur noch aufgezählt, was alles unter Gebrechen zählt. und was wie ein Opfer nicht geschaffen sein durfte. Also ein Opferlamm oder ein Rind, was geopfert wurde. Zu einem Dienst am Werk des Herrn gehören auch immer Opfer. Wir können vieles opfern. Von Geld über Zeit, Sachwerte, Kraft, Schweiß und Blut, Selbstbestimmung oder sogar unser Ego und noch vieles, vieles mehr. Aber Gott kommt es nicht darauf an, was wir opfern, sondern wie wir es opfern. Und da gehen wir mal in das Buch Maleachi. Können wir mal aufschlagen. Erstmal kurz zum Hintergrund, was hier in Maleachi überhaupt Sache ist. Das ist ein kleiner Prophet, für die es noch nicht gefunden haben, kurz vom Neuen Testament. Wir befinden uns circa 400 Jahre vor der Geburt Christi. Die Juden sind zum Teil aus der Verschleppung zurückgekehrt und haben den Tempel aufgebaut. Und jetzt warten sie auf ihren Erlöser. Aber er kommt nicht. Und so entfernte sich das Volk im Herzen immer mehr von Gott. Das Interessante ist, dass sie sich nicht anderen Göttern zugewandt haben, wie sie es davor immer taten. Nein, sie wurden müde und matt im Dienst und taten die Sache des Herrn nachlässig. Und hier muss ich sagen, hat es mich echt eiskalt erwischt. Ja, Gott wendet sich hier durch Maleachi an die Priester des Volkes. Und der Text, den ich jetzt lese, der hat es echt in sich. In Bezug auf dieses Gesetz im dritten Buch Mose. Ich lese es einfach mal vor. Hier spricht Gott durch Maleachi an sein Volk, beziehungsweise direkt an die Priester. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringt es doch mal eurem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Er soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Das sind richtig harte Worte. Das ist so, als würde Gott sagen, schließt die Gemeinde ab, damit ihr euch nicht vergeblich versammelt. Bemüht euch nicht mal. Ich habe euren Dienst satt. Er gefällt mir nicht. Wie sehen unsere Opfer aus? Sind das im übertragenen Sinne blinde Schafe und verkrüppelte Rinder? Vers 8 hat mich besonders hart erwischt. Da sagt Gott quasi durch die Blume, ihr opfert mir Sachen, die würdet ihr euren Freunden niemals zum Geschenk machen. Und ihr erwartet, dass ich Wohlgefallen daran habe? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich so mit Freunden umgehe, wie ich teilweise mit Gott umgehe, die würden mir knallhart den Rücken zukehren. Und das zu Recht. Wenn ein Israelit ein Opfer bringen wollte, dann sollte er zu seiner Herde gehen und das beste Schaf raussuchen, das er finden konnte. Mal übertragen auf unsere Situation. Nehmen wir mal an, wir bräuchten dringend einen neuen Staubsauger in der Gemeinde. Und dann kommt jemand daher und sagt sich, oh, ich habe da noch einen alten in der Ecke stehen. Für die Gemeinde wird das wohl noch tun. Das ist das gleiche Level. Gott wird es nicht als wohlgefällig annehmen. Gib den guten ab, den du hast, und benutzt den alten kaputten bei dir zu Hause. Und ich sage dir, mit jedem Staubsaugen zu Hause, mit dem alten klapprigen Teil, wird dein Lohn im Himmel größer und größer. Weil du Gott das Beste gegeben hast, was du konntest. Und das lässt sich auch auf alles andere beziehen. Ob Zeit, ob Geld, ob Kraft, ob Selbstbestimmung, ob es dein Ego ist oder sonst irgendwas. Gott möchte unser ungeteiltes Herz und unseren Dienst soll wohlgefällig sein. Ja, ein Diener Gottes muss Hoffnung verbreiten, den Glauben leben und bedingungslose Liebe leben. Und sein Dienst soll in Reinheit geschehen. Zugerüstet und gestärkt soll sein Dienst geschehen. Und wohlgefällig soll er sein, nicht nachlässig. Das sind die ewigen Ordnungen, die Gott in sein Gesetz hineingelegt hat. Sie waren von Zeiten her gültig und werden es auch immer bleiben. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Beten noch. Ich würde noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses so tiefgreifende Gesetz gegeben hast, was in wirklich jeden Bereich unseres Lebens hineinspricht. Und du hast da vor Zeiten deinen Willen hineingelegt. Und das ist jetzt schon knapp 4000 Jahre her und es hat kein Stückchen an Gültigkeit verloren. Ja, weil wir uns nicht ändern und du änderst dich erst recht nicht. Vater, bitte lege dieses Wort in unser Herz, dass wir unseren Dienst wirklich mit vollem Herzen tun, dass wir ihn nicht nachlässig tun, dass er wohlgefällig vor dir ist, dass wir ihn in Reinheit tun, dass wir all diese schmutzigen Gedanken ablegen, aber ich bitte dich auch, dass du uns zurüstest zum Dienst, dass wir ihn nicht in Kraftlosigkeit tun, sondern von dir unterstützt, gestärkt und es einfach aus dir heraus tun. Lege das in unsere Herzen und begleite uns noch heute durch die ganze Woche. Amen.